Wir sind zurück aus der Sommerpause, wir sind zurück aus Zandvoort und melden uns bei euch mit einer neuen Folge Formel Schmidt. Ja, es ging schon wieder turbulent los. Oscar Piastri hat den Grand Prix von Holland gewonnen. Lando Norris eine Nullnummer eingestrichen wegen eines technischen Defekts, wegen eines Öllecks. Und jetzt ist natürlich die große Frage, Michael, ist die WM für Norris jetzt eigentlich schon gelaufen? War das eine Vorentscheidung?
Es war auf jeden Fall eine Vorentscheidung, würde ich sagen, weil McLaren generell ein sehr, sehr zuverlässiges Paket ist. Man muss sich vorstellen, sie sind letztes Jahr ohne einen Defekt durch die ganze Saison mit zwei Autos gekommen. Der letzte Defekt liegt lange zurück, Austin 2023. Und das war dann auch ein Folgeschaden einer Kollision, muss man sagen. Also es ist jetzt nicht davon auszugehen, dass es den Piastri auch irgendwann mal erwischt. Es war ja auch kein Motorschaden, wo man sagen hätte können, naja gut, Mercedes hatte heuer schon ein paar Mal Probleme mit Motoren bei Williams, bei Aston Martin, bei sich selbst. Sondern es war ein Ölleck, auch noch auf der Chassisseite verursacht. Also insofern, von der Seite ist wenig zu erwarten. Jetzt müsste halt Norris dauernd gewinnen und Piastri dauernd Zweiter, vielleicht mal Dritter werden. Aber dann dauert es auch 4, 5 Rennen, bis er erstmal wieder dran ist. Und man kann nicht davon ausgehen, dass Piastri in den nächsten 4, 5 Rennen nicht auch nochmal gewinnt.
Der Vorsprung sind jetzt 34 Punkte von Piastri. Also das ist schon immens jetzt einfach für 9 verbleibende Rennen. Und wir haben ja auch gesehen, der hat auch das Wochenende wieder dann kontrolliert, wenn er gerade musste. Weil die ersten Trainings gingen ja an Norris. Und danach, ab dem Quali, hat Piastri wieder aufgedreht.
Ja, es war eigentlich eine doppelte Niederlage für Norris, weil letztes Jahr war der Grand Prix von Holland, das war eine Demonstration von Lando Norris. Er hat alle in Grund und Boden gefahren, 22 Sekunden Vorsprung vor allen anderen. Piastri war da nicht sonderlich gut, aber es zeichnet sich eben dieses Jahr wirklich ab, dass auf den Rennstrecken, wo Piastri letztes Jahr schlecht war, ist er jetzt wirklich top. Also das zeigt, wie der im Winter an sich gearbeitet hat, auch während der Saison. Und da setzt er seine Nadelstiche. Das nervt natürlich den anderen, weil der kommt nach Zandvoort, denkt sich, da habe ich ihn im Griff, da habe ich ihn auch letztes Jahr im Griff gehabt. Und dann läuft es ganz andersrum. Und wie du schon sagst, Freitag war nicht sonderlich gut für Piastri. Norris war dauernd schneller, auch noch im dritten Training und Q1, Q2. Aber er ist ihm dann, er hat sich immer näher rangepirscht und ist ihm dann im entscheidenden Moment, war er ein Tick schneller, es waren ja nur 12.000stel. Das ist eigentlich nur eine Nasenlänge, kann man sagen. Aber dann im Rennen perfekten Start gehabt, hat Verstappen klasse abgewehrt, das muss man wirklich sagen, das war Verstappen-like. Der kam ja außen an mit seinen weichen Reifen und der hatte wirklich da eine Chance, weil er hatte auch noch frische, weiche Reifen, er hat sich da einen Satz ja aufgehoben, Verstappen. Und dann hat ihn Piastri einfach verhungern lassen auf der Außenspur. Und zwar so, dass Verstappen vom Gas musste. Ihm wurde der Schwung genommen. Jetzt kam ja auch der Norris noch innen durch. Wie gesagt, dann war Piastri in Führung. Verstappen erstmal Zweiter. Da hat sich dann ein 5-Sekunden-Vorsprung aufgebaut. Den musste Norris erstmal wieder zufahren. Und man hat dann schon gedacht, oh, der Norris kommt immer näher. Er ist ja wirklich eine Serie schneller Runden gefahren. Aber kaum war er nahe genug dran, hat Piastri wieder zugelegt. Und das Spiel hat sich über diese 3 Safety-Car-Phasen nach den Restarts immer wiederholt. Piastri öffnet die Lücke, Norris kommt dran. Im entscheidenden Moment setzt Piastri wieder eine schnelle Runde. Und ich glaube, das, wenn Norris zurückschaut, dann kann er natürlich sagen, ich habe das Rennen verloren wegen eines Defekts. Aber ich glaube, er hätte das Rennen auch nicht gewonnen, wenn es diesen Defekt nicht gegeben hätte.
Das wäre jetzt gerade meine Frage noch gewesen. Also er hätte de facto keine Chance gehabt, weil er einfach nur mit ihm gespielt hat, oder?
Also. Ja, also so sah es aus. Er hat auch gesagt, ich habe das Rennen kontrolliert. Und auch Helmut Marko hat nach dem Rennen gesagt, das war eine klasse Leistung von Piastri. Der hat mit den anderen, wie du schon gesagt hast, gespielt. Der ist nur dann schnell gefahren, wenn er musste.
Norris konnte einem schon fast leid tun, wie er so wie so ein Häufchen Elend an der Strecke saß. Also man hatte auch das Gefühl, im Team tat es denen einfach auch wahnsinnig leid. Also gerade auch Andrea Stella.
Ja, man hat immer so ein bisschen das Gefühl, dass das Team, ich würde mal sagen, emotional ein bisschen näher noch an Norris dran ist. Weil der ist jetzt im 7. Jahr bei McLaren, Piastri erst im 3. Jahr. Die wissen alle, wie gut der Piastri ist. Die wissen es besser als wir, weil sie ja die Daten haben. Da sagen sich wahrscheinlich schon viele bei McLaren, ja, der Norris, der hat es jetzt mal verdient, der ist wirklich so lange bei uns und der andere wird sowieso noch ein paar Mal Weltmeister, so gut wie der ist. Und man hat schon fast das Gefühl, es ist die einzige Chance für Norris, Weltmeister zu werden. Wenn er die dieses Jahr versemmelt, dann wird es extrem schwer. Und ich glaube, vielleicht ist es auch der Druck, der sich jetzt bei Norris aufbaut, während der Piastri ein bisschen lockerer damit umgehen kann, weil er genau weiß, er ist im Kommen, er wird sich nochmal weiterentwickeln im nächsten Jahr und dann ist er wahrscheinlich nicht mehr schlagbar.
Was denkst du denn, da habe ich noch eine Nachfrage, wie wirkt sich das jetzt so auf diese ganze teaminterne Handlingsgeschichte aus, wie man mit den beiden umgeht, gerade jetzt, wo der Vorsprung von Piastri so groß ist?
Nein, das geht hinter den Kulissen schon härter zu, als man denkt. Also, beste Beispiel war ja Ungarn mit dieser Strategie: Norris gewinnt mit einem Stopp gegen Piastri mit zwei Stopps. Das Lager von Piastri hat sich nicht darüber aufgeregt, dass der Norris dann umgeschwenkt hat auf einen Stopp. Die haben gesagt, das ist ganz klar, der hatte nichts mehr zu verlieren. Aus seiner Situation heraus muss er es machen. Und er war ja eh hinter Piastri. Da kann man jetzt nicht sklavisch sagen, der Piastri fährt zwei Stopps, du fährst auch zwei Stopps. Was sie aufgeregt hat, war die eigene Strategie. Die eigene Strategie war natürlich total falsch, weil man sich auf Leclerc ausgerichtet hat. Und wie dann rausgekommen ist, das war nichts, was sich Piastri hat einfallen lassen oder sein Renningenieur Tom Stellard, das kam von oben, dass man eben dem Leclerc folgt. Und da gab es dann schon einige Sitzungen nach dem Rennen, wo das angesprochen wurde. Und man will da schon ein bisschen autarker sein und die Mannschaft Piastri entscheiden lassen, was Piastri macht strategisch, und nicht von oben herab dann einen haben, der sagt, nee, jetzt folgen wir aber diesem Leclerc, der wie gesagt gar kein Gegner war für Piastri.
Die andere große Story war in diesem Grand Prix Isaac Hadjar, der Dritter wurde, wenn ich daran denke, dass er in Melbourne noch mit Tränen in den Augen durchs Fahrerlager gelaufen ist und von Anthony Hamilton getröstet werden musste, weil er in der Einführungsrunde das Auto weggelegt hat. Und jetzt steht der Kerl im 15. Rennen auf dem dritten Platz. Riesentalent, oder?
Ja, absolut. Und vor allem, er macht extrem wenig Fehler. Also wie du schon sagst, es war Melbourne, das war natürlich verzeihlich. Das war sein erster Grand Prix. Es war nass, es war kalt, es waren extrem schwierige Bedingungen. Da kann man das Auto schon mal ablegen. Ist natürlich blöd, wenn das in der Formationsrunde passiert. Dann hat er vielleicht noch den einen Fehler gemacht in Silverstone, wo er da im Blindflug auf den Antonelli draufgebrummt ist. Aber ansonsten ist er unglaublich stabil, auch von seinen Leistungen im Training her. Der ist immer eigentlich in den Top 10 oder wenigstens nah dran. Da gibt es keine großen Schwankungen. Die Schwankung war dieses Mal, nämlich diesmal war er Vierter. Das war unglaublich. Also vor den ganzen Ferrari-Stars und vor Mercedes. Und er ist auch das Rennen die ganze Zeit auf dem vierten Platz gefahren. Immer Blickkontakt zu Verstappen. Und er hat nicht einen einzigen Fehler gemacht, wurde dann belohnt durch das Pech von Norris, aber eigentlich hatten seine Verfolger nie eine Chance, ihn zu überholen. Leclerc hat es ja ein paar Mal probiert, Russell war dann natürlich, nachdem sein Auto da stark beschädigt war, nicht mehr in der Lage, ihn da einzuholen, und wie gesagt, er ist das wie ein Großer zu Ende gefahren, das Rennen, also ganz große Leistung, er hat den dritten Platz auch wirklich verdient.
Da fragen sich jetzt natürlich viele, perfekte Visitenkarte für Red Bull. Passiert es womöglich noch in diesem Jahr? Passiert es erst nächstes Jahr? Oder verheizt man ihn da?
Nee, also dieses Jahr wird das nicht mehr passieren. Also ich glaube, da sind sie jetzt geheilt davon. Es bringt ja auch nichts. Er bringt jetzt Toro Rosso Punkte. Auch für Toro Rosso ist es wichtig, Sechster oder vielleicht sogar Fünfter zu werden. Die haben da durchaus die Chance. Das bringt dem Team Geld. Es rettet ja Red Bull nicht mehr, sagen wir mal so, wenn der jetzt da kommt. Die wären nicht mehr Dritter oder Zweiter in der WM und Verstappen wird auch nicht mehr Weltmeister werden. Also es ist besser, es so zu lassen, wie es ist. Nächstes Jahr ist für mich Hadjar bei Red Bull gesetzt, ganz klar. Und dann kommt es ja darauf an, Lindblad wird einen der beiden Toro Rosso fahren und dann kommt es darauf an, ist der andere Fahrer Lawson oder Tsunoda. Ich glaube, da wird vielleicht noch eine Entscheidung fallen. Im Moment, glaube ich, ist es ziemlich unentschieden. Tsunoda steht, obwohl er dann nicht mehr die Unterstützung von Honda haben wird, schon noch so einigermaßen im Kurs bei denen. Beim Lawson weiß man nicht so genau, ob die sich, ich glaube, irgendwie hat man das Gefühl, seine forsche Art kommt bei denen nicht ganz so an. Also der muss sich noch durch Leistung bestätigen, obwohl er auch dieses Mal nicht schlecht war. Also er hat sich in den Top 10 qualifiziert, ich glaube, er war Achter beim Start. Und die Kollision mit Sainz war der Fehler von Sainz. Und wenn die nicht gewesen wäre, wäre er auch in die Punkte gefahren.
Dann lass uns doch auf Ferrari als nächstes zu sprechen kommen. Totalausfall, man hatte das Gefühl, auf der Steilkurve liegt ein Fluch, weil beide, sowohl Hamilton eigenverschuldet als auch Leclerc dann nicht eigenverschuldet, sondern durch Antonelli da rausgeflogen sind. Und trotzdem, das war für uns beide so ein bisschen konfus, hat Frédéric Vasseur danach wirklich positive Stimmung verbreitet und man war sich nicht so ganz sicher, ist das jetzt PR-Taktik oder herrscht da wirklich gute Stimmung? Wie war dein Eindruck?
Nee, ich glaube, das ist schon mehr PR-Taktik. Ich meine, das nächste Rennen ist Monza, das ist mit das Wichtigste für Ferrari im ganzen Jahr. Und da mit zwei Unfällen hinzukommen, ist natürlich schon mal ziemlich übel. Und es ist ja klar, der Hamilton, der hatte vor der Sommerpause Weltuntergangsstimmung verbreitet. war jetzt so ein bisschen geläutert, kann man sagen. Da hatte man schon das Gefühl, das hat man ihm eingebläut, hey, sei mal ein bisschen positiver, es ist nicht immer so tragisch. Und jetzt kommt dieser Unfall dazu, wie du schon sagst, selbstverschuldet, ist natürlich nicht gut, gerade für seine mentale Stabilität, würde ich jetzt mal sagen. Er hat zwar so getan, dass man mehr das Positive sehen muss, auch hier wieder hat man das Gefühl gehabt, man hat ihm gesagt, hey, versucht es zu vergessen, was da schiefgelaufen ist. Positiver Sicht von Hamilton war, dass er eigentlich immer auf ein paar Hundertstel an dem Leclerc dieses Wochenende dran war. Das war schon lange nicht mehr der Fall. Und da kann man sagen, okay, er hat jetzt vielleicht einen Schritt gemacht, aber es ist nur ein Rennen. Jetzt warten wir mal bei Monza, warten wir mal bei Baku. Baku ist ja Leclerc immer extrem stark. Also das kann sich auch schnell wieder ändern. Aus Sicht von Ferrari war es eigentlich ein schlechtes Wochenende, weil die gute Serie, seit die neue Hinterachse da im Auto ist, jetzt ein bisschen abgerissen ist. Am Freitag war man nirgendwo. Die Autos waren natürlich auch falsch abgestimmt und es ist wieder das eingetreten, traf auf andere Teams auch zu, mit Ausnahme natürlich von McLaren, was letztes Jahr schon zu beobachten war. Ferrari hat am ersten Trainingstag in nur zwei Kurven 6 Zehntel verloren. Das sind die Kurven 9 und 10. Das sind die beiden langsamen nach den schnellen. Das sind ja 4 schnelle Kurven, da ist der Reifen natürlich extrem belastet. Dann tritt ein bisschen Bouncing auf, hat mir was erzählt. Das heißt, das Auto fängt dann an zu rutschen. Dann sind die Reifen so heiß, wenn man in den langsamen Kurven ankommt, dass man aus den langsamen Kurven nicht mehr rauskommt. Und da gehen natürlich dann 6 Zehntel verloren. In den langsamen verliert man nicht viel durch das Bouncing, aber eben dann in den Folgekurven. Da hat man wirklich hart dran gearbeitet, hat dann eine ganze Sekunde am Samstag gefunden. Da waren sie dann schon froh, dass sie das da irgendwie ein Setup gefunden haben, wo die Reifen stabiler sind. Also man hat versucht, eben die Reifen zu schützen. Ich glaube, man ist ein bisschen zu viel in Abtrieb gegangen, weil auf der Zielgerade waren sie ziemlich langsam. Leclerc, glaube ich, war am Anfang schon schneller als Hatscher, aber er kam einfach nicht vorbei. Und Hamilton kam ja auch nicht an Russell vorbei. Hat man sich ein bisschen ins Knie geschossen. Aber wie gesagt, Ferrari war nicht so stark jetzt wie in Spa und wie in Ungarn. Also das war schon ein kleiner Rückschritt. Abwarten, was jetzt in Monza passiert. Das ist natürlich extrem wichtig für Ferrari.
Was ja ein bisschen seltsam war, auch Hamilton hat ja auch schon in den Trainings voll viele Dreher gehabt. Das fiel da ja auch schon auf. Und er hat ja hinterher gesagt, ja, er geht jetzt deshalb positiv raus, weil er sich im Auto viel wohler gefühlt hat. Und sie haben, hat Frédéric Vasseur ja auch gesagt, sie haben so viel Positives, auch was sich so von der Leistung her jetzt gezeigt haben, mitzunehmen, dass diese zwei Ergebnisse, also das Resultat spiegelt eigentlich nicht das gute Wochenende wieder, aber fand ich, wie gesagt, nicht so ganz passend.
Ich glaube, beim Hamilton hängt das ganz davon ab. Der schaut in die Ergebnisliste, schaut, wie ist der Abstand zum Leclerc. Wenn er klein ist oder wenn er schneller ist oder gleich schnell ist, dann fühlt er sich wohl. Und wenn er, egal wie er sich im Auto fühlt und wenn er eben, keine Ahnung, 2-3 Zehntel eingeschränkt bekommt, dann fühlt er sich nicht mehr wohl. Das ist, glaube ich, bei ihm ganz, ganz abhängig, da im direkten Vergleich zu Leclerc. Das ist für ihn jetzt mal das erste Thema, dass er mit diesem Ferrari wahrscheinlich nur noch schweren Rennen dieses Jahr gewinnen kann, das weiß er auch. Aber er muss dann wenigstens auf dem Level von Leclerc sein. Das ist für ihn dann der persönliche Sieg.
Wo du gerade ansprichst, auf dem Level von Leclerc, was jetzt für ihn wieder eine Herausforderung wird, das haben vielleicht viele dann gar nicht direkt mitbekommen. Er hat ja nach dem Rennen recht spät am Abend noch 5 Plätze Strafe bekommen für die Startaufstellung in Monza, ausgerechnet beim Heimrennen. Da muss er jetzt ja auch erstmal wieder mit klarkommen. Der Grund war, also auf dem Weg in die Startaufstellung, doppelt gelbe Flagge in der letzten Kurve, kannst du vielleicht kurz erklären, ist eine Zandvoort-Spezialität, hat er nicht genügend verlangsamt. Darf sowas einem Spitzenfahrer wie Hamilton passieren?
Nee, auf keinen Fall. Also wie gesagt, er fährt ja nicht zum ersten Mal in Zandvoort. Es wurde allen Fahrern beim Fahrerbriefing eingebläut, dass es dann eine Sonderregelung gibt, weil man kommt da relativ schnell aus der Steilkurve. Und bei der Fahrt den Startplatz fahren die ja mal mehrere Runden. Sie müssen dann also gleich in die Boxengasse einbiegen. Da stehen Streckenposten rum, die dann auch doppelt geschwenkte gelbe Flaggen zeigen. Und da muss man einfach runter mit der Geschwindigkeit. Und alle anderen haben es ja auch geschafft. Und das zeigt für mich, dass der Hamilton eben noch nicht auf seiner Normalform ist. Auch wenn er das nach außen hin so dargestellt wird, hat, ich fühle mich jetzt wieder wohl, es ist alles positiv. Das passiert einem Hamilton in Topform nicht. Und auch der Fehler in Kurve 3, eben, der dann zu dem Crash führte, oder die Dreher, die du angesprochen hast, schon am Freitag, die passieren ihm eigentlich nicht.
Ja, was denkst denn du? Ich glaube, das fragen sich auch viele. Wie lange braucht er denn jetzt noch, bis er sich bei Ferrari eingewöhnt hat?
Ich glaube, geht gar nicht so um Ferrari. Für mich geht es um diese Generation Auto. Der Hamilton der wird mit dieser Generation nicht mehr Freund. Das ist nicht sein Fahrstil. Er tut sich da schwer, sich umzustellen. Es sind andere, muss man wirklich sagen, besser in der Adaption. zu diesen, für diese Autos. Und er muss jetzt einfach hoffen, dass die Nexering-Autos, die ja wieder mehr einen flachen Unterboden haben werden, es ist schon noch ein Venturi-Effekt da, aber natürlich nicht mehr so extrem wie jetzt, dass er dann vielleicht wieder sich zurechtfindet, dass er dann wieder so fahren kann, wie es ihm am besten passt.
Das Rennen war ja insgesamt super unterhaltsam, auch wegen der Strafen, wegen der Funksprüche. Wir waren gerade bei der Hamilton-Strafe. Es gab noch drei weitere große Strafenthemen. Sainz, Lawson, da war ja wirklich Sainz Entertainment pur am Punkt, der sich völlig echauffiert hat über das, wie das sein kann, dass er eine Strafe bekommt. Gleiches bei Russell, Leclerc, die da aneinander geraten sind. Und wir hatten noch Leclerc, Antonelli eben in der Steilkurve. Magst du kurz einordnen, waren die Strafen alle so, wie sie ausgesprochen sind, für dich nachvollziehbar?
Also bei Sainz gegen Lawson ja, bei Antonelli gegen Leclerc ganz klar. Also ich meine, das hat ja auch Antonelli eingesehen. Er ist ja sofort zur Ferrari gegangen, hat sich entschuldigt. Und bei Russell gegen Leclerc, da muss ich sagen, Leute, hey, es ist eh schon so schwer, in Sandford zu überholen. Und wenn einer so ein Manöver startet, ist es einfach geil. Und Russell hat gesagt, er hat mich neben der Strecke überholt. Er war mit den linken Rädern neben der Strecke, aber mit den rechten noch auf dem Körb drauf. Und da muss man diese Regeln, die da jetzt gelten, und die sind eigentlich wie so ein Klotz an Bein auf bestimmten Rennstrecken, wo es ihm schwer ist zu überholen. Das mag auf anderen Strecken anders sein. Da muss man mal beide Augen zudrücken. Und die Stewards haben es ja dann Gott sei Dank auch gemacht. Es gab keine Strafe. Es war für Russell blöd. Meiner Ansicht nach hätte Russell dem Leclerc ein bisschen mehr Platz lassen müssen. Das hat er nicht gemacht. Er wollte natürlich nicht, dass er da innen reinsticht, weil er genau gewusst hat, die nächste Kurve gehört dann dem Leclerc, dann ist er weg. Und für ihn war es halt insofern ärgerlich, weil auf der linken Seite der Unterboden des Mercedes wurde halb abgerissen, hat ihn eine Sekunde pro Runde gekostet. Er hat gesagt, in den schnellen Kurven war der Abtrieb extrem instabil, was natürlich in Sandford in diesen schnellen Ecken ziemlich unangenehm ist. Da verliert man dann schon mal Zeit, und er hat gesagt, die Balance hat sich auch dann dauernd verschoben. Klar, blöd für ihn, aber da hätte er vielleicht mal den Platz hergeben müssen, in der Hoffnung, dass es vielleicht später im Rennen noch was für ihn ergibt.
Und wie kam es dann, dass Sainz so eine andere Meinung von dieser Situation hatte? Weil der sagt ja noch am Funk, das fand ich auch super. Also hör zu, wir müssen sicherstellen, dass wir hinterher mit den Stewards sprechen, weil das ist ja wohl das Absurdeste mit der Strafe, was ich je gehört habe. Also hat der irgendwie, war der in einer anderen Galaxie?
Ja, irgendwie, ich meine, der fuhr die ganze Zeit da hinter dem Lawson her, zum Schluss ja auch wieder, nachdem die da ihre Strafen abgesessen haben und die Frontflügel und Reifen getauscht wurden. Die lagen ja das ganze Rennen beineinander da. Hat die ganze Zeit dem Toro Rosso da ins Heck geschaut. Er war wahrscheinlich der Schnellere, und dann hat er halt einfach, dann hat er es halt mit der Axt probiert, und dann, wie gesagt, hat halt der Frust mitgespielt, ja, weil das halt nicht funktioniert hat und dieser Lawson immer noch vor ihm ist, und dann waren WM-Punkte weg. Und er hat ja wieder am Teamkollegen Albon gesehen, der ja gar nichts gemacht hat, das ganze Rennen, der ist einfach nur gefahren. Ja. Er hat eine super Startrunde gehabt, hat er 5 Plätze gewonnen, aber ab dann hat ja, Albon hat es ja selber gesagt, es war eins der langweiligsten Rennen. Ich bin einfach nur gefahren, es gab nach vorne nichts, es gab nach hinten nichts, und die Plätze sind mir einfach so zugeflogen. Und der Sainz merkt natürlich im Rennen auch, jetzt bin ich wieder, ich war eigentlich der Schnellere das Wochenende. Und wer sahen die großen Punkte ab? Der Albon, und ich stehe wieder da wie ein Depp. Und ich glaube, da entspringt schon gewisser Frust mit.
Williams, hast du gerade angesprochen, lass uns aufs Mittelfeld kurz kommen. Da gab es ja auch einige Verschiebungen. Sauber hatte kein so gutes Wochenende. Für Toro Rosso lief super. Wer waren für dich die großen Gewinner und Verlierer?
Der Gewinner war Toro Rosso, bei denen hätte es noch besser laufen können, wenn auch der Lawson in die Punkte gefahren wäre. Die haben dann 15 Punkte gemacht mit dem dritten Platz. Die waren auch, muss man sagen, im Schnitt das schnellste Auto. Ja, ganz knapp vor Aston Martin, die auch sehr stark waren, muss man sagen, in Sandford. Auch wieder ein bisschen überraschend. Laut Alonso, ich würde mal eher sagen, die schlechte Leistung in Spa war überraschend. Der Aston Martin seit Imola wird er immer besser. Und die haben eigentlich mit 10 Punkten, haben die sich unter Wert geschlagen. Also da war wesentlich mehr drin. Sie steckten halt dauernd im Verkehr. Alonso war da ein bisschen selber mit Schuld. Die Startrunde war schwach. Er hat 4 Plätze verloren und damit war das Rennen schon gelaufen. Er hat dann rumgejammert. Es war von vorn für Aston Martin, die gehen jetzt gerne so einen alternativen Weg mit der Strategie, ob das jetzt im Training ist oder im Rennen ist. Und die haben sich relativ früh auf ein Zweistopprennen festgelegt. Aber in diesem Rennen, weil die Abstände so eng waren und weil es so viele Safety Cars gab, ist man immer wieder in den Verkehr gefallen. Aston Martin konnte gar nichts anderes machen. Es gab keine Lücken im Verkehr.
Obwohl Alonso ja dachte, tut irgendwas.
Genau, holt mich hier raus, macht einen Undercut oder was. Der Undercut hätte ihm nichts geholfen. Also es war, wie gesagt, es war eigentlich nur Aston Martin. Es gab noch ein anderes Team, hat, glaube ich, eine Zeit lang mit 2 Stops spekuliert. Es war ja dann für viele klar, durch das erste Safety Car, dass man dann mit dem Reifen durchfahren könnte. Der zweite Reifenstopp wurde ja nur vollzogen, weil es nochmal ein Safety Car gab, war ja eine Einladung. Die einzigen, die sich wirklich voll für ein Einstopprennen committed haben, waren die Haas. Hat auch funktioniert. Mit Glück muss man sagen, wenn es da das zweite Safety Car nicht gegeben hätte, wären die natürlich da hinten gewesen, weil die mussten ja relativ spät noch ihren Boxenstopp abdienen und steckten mitten im Feld fest. Also die wären ganz hinten gewesen. Aber also wir kommen nochmal zurück. Gewinner ganz klar Toro Rosso. Ich würde mal sagen, Williams, Aston Martin und Haas sind mit einem blauen Auge davon gekommen. Und ja, leider Verlierer Sauber, das erste Mal seit 6 Rennen jetzt, nach 6 Rennen in den Punkten, nicht in den Punkten. Und es sah eigentlich während des ganzen Rennens nie so aus, als würden sie da landen. Sie waren immer relativ weit hinten und eigentlich durch keine Strategie der Welt nach vorne zu bringen. Vielleicht hätten sie was Ähnliches machen sollen wie die Haas, weil Haas war ja auch auf ähnlich schlechten Startplätzen gestanden. Beermann ist sogar aus der Box gestartet. Also das war vielleicht dieses... Wir machen jetzt den Einstopp und wir müssen einfach hoffen, dass da nochmal ein Safety Car kommt, sonst sind wir total weg. Vielleicht hätten wir das zumindest mal mit einem Auto bei Sauber probieren sollen.
Wobei die Voraussetzungen ja auch schon ein bisschen schwierig waren. Eben Nico Hülkenberg wieder in Q1 raus, was viele überrascht hat. Und Bortoleto hat ja Kupplungsprobleme am Start und dann diesen zertrümmerten Frontflügel. Ja. Also lief nicht, war nicht unter den besten Vorzeichen. Aber Hücki, was sagst du, wieder in Q1 raus? Woran liegt das?
Ja, ich habe so das Gefühl, die Strategie da im Q1 stimmt nicht bei Sauber, zumindest was ihn betrifft. Für mich sollte der lieber später rausfahren. Also den ersten Schwung mal weglassen und dann in die erste Lücke reinfallen zwischen dem ersten und zweiten Versuch von den anderen. Dann kann er in Ruhe fahren. Er geht immer relativ früh raus, fährt eine super Rundenzeit. Man denkt sich ja, kein Problem, der ist dann immer Vierter, Fünfter. Dann aber mit dem zweiten Versuch rutscht er schon nach hinten und dann ist man immer unter Druck beim dritten. Dann ist Sauer meistens sehr, sehr spät dran. Er dann auch. Und dann passt halt die Aufwärmphase nicht für die Reifen oder das Vorbereiten der Reifen, weil dann steht man in dieser langen Schlange. Man muss spacen, aber kann nicht zu viel spacen, weil man sonst über die Zeitschranke fällt. Also das läuft eigentlich jetzt jedes Mal nach dem gleichen Schema ab. Meiner Ansicht nach ist am Anfang zu früh draußen und am Ende zu spät.
Was denkst du, wie sehr setzt ihn das unter Druck insgesamt, weil Bortoleto ja wirklich stark ist? Im Trainingsduell steht jetzt, glaube ich, 9-6 für Bortoleto. Ja. War ja nicht von Anfang an klar, dass der ihn da so im Griff hat. Was denkst du, wie geht Hülkenberg damit um?
Ja gut, er hat natürlich die Erfahrung, mit sowas umzugehen. Es ist ja nicht das erste Mal, dass er einen starken Teamkollegen hätte. Gut, das wird ihn sicher ärgern, weil die Qualifikation ist eigentlich seine Paradedisziplin gewesen und jetzt läuft es einfach da nicht. Mhm. So, und letztes Jahr bei dem Haas, da war der sich sicher, ich fahre das Ding ins Q3 oder ich komme auf jeden Fall mal aus dem Q1 raus. Weil er da auf die eine Runde war ja wirklich eine Einheit mit dem Auto. Das ist ja mit dem Sauber noch nicht so. Da liegt seine Stärke mehr im Rennen, weil da zeigt der Sauber eben auch die Stärke, die konnte aber in Zandvoort nicht ausspielen, wie gesagt, weil sie dauernd im Verkehr gesteckt sind. Ich meine, er wäre wahrscheinlich, wenn es ein bisschen besser gelaufen wäre vom Timing der Safety Cars und der Boxenstopps, hätte er maximal auf Platz 11 fahren können. Ja.
Lass uns ein bisschen nach vorne blicken. Im Fahrerlager jetzt am Wochenende war auch ein großes Thema die Fahrerverkündung von Cadillac, ja. Perez Bottas. Was denkst du, hat man da die richtige Wahl getroffen?
Also einen der beiden hätte ich auf jeden Fall genommen. Es ist ganz klar, ein neues Team braucht mindestens einen erfahrenen Fahrer. Ob man jetzt beide nehmen muss, das hat mich ein bisschen überrascht. Es ist die Lösung mit den erfahrensten Piloten, die auf dem Markt waren. Es ist die teuerste Lösung. Beide waren vorher schon Gutverdiener und die werden sich das auch gut bezahlen lassen. Aber meiner Ansicht nach ergänzen die sich nicht. Die haben beide die gleichen Stärken und beide die gleichen Schwächen. Beide haben die gleiche negative Erfahrung gemacht. Sie wurden von ihrem Team rausgeschmissen. Der Bottas hatte 0 Punkte, der Perez ist gegen den Verstappen untergegangen und gegen eine vermeintlich bessere Lösung ausgetauscht. Jetzt kommen sie wieder nach einem Jahr Pause und natürlich jetzt hungrig zu zeigen, hey Leute, wir können es doch viel besser, als es damals den Anschein hatte. Und dann kommen sie natürlich in ein Team, was vermutlich nicht gleich am Anfang vorne fahren wird. Also wird es eher haarig werden. Und dann kann schnell was entstehen bei so erfahrenen Piloten, so ein gewisser Frust. Wir haben das ja bei Kimi Räikkönen gesehen. Bei Ferrari rausgeflogen, geht zu Sauber. Erste Saison war noch so ganz okay, aber dann ging es nicht mehr vorwärts und dann wären die Leute, die schon Rennen gewonnen haben oder sogar Weltmeister waren, wie Kimi Räikkönen, da baut sich dann schnell Frust auf, dass da nichts weitergeht und im Endeffekt fragen die sich wahrscheinlich, was mache ich hier noch, kassieren die Kohle ab und fahren halt einfach noch mit, weil ihnen sonst nichts Besseres einfällt. Aber meiner Ansicht nach hätte man entweder Bottas oder Perez, einen Jüngeren, ob das jetzt Mick Schumacher, ob das Drugovic ist scheißegal, irgendeinen, diese Mischung wäre besser gewesen, da hätte man auch eine Ergänzung gehabt.
Denkst du, Perez kann sich da jetzt rehabilitieren oder glaubst du, der hat da immer noch einen Schlag weg von Red Bull und Verstappen?
Nee, ich glaube, das Verstappen wird ihm nicht nachhängen. Hm. Also ich glaube, der ist bestimmt so schnell wie Bottas. Das wird ein interessanter Zweikampf. Wahrscheinlich zunächst mal weit hinten im Feld. Wobei man jetzt sagen muss, die große Unbekannte ist das Chassis. Oder vielmehr die Aerodynamik. Das Chassis wird ja von der englischen Firma gemacht, da im Süden Englands. Die bauen sie auch nicht selber. Ähnliches Modell wie Haas. Haas ist bei Dallara. Die Cadillacs da bei so einem englischen Chassishersteller, Aerodynamik müssen sie selber machen, das ist sicher das große Fragezeichen. Der Ferrari-Motor ist eine feste Größe, die Fahrer sind feste Größen, also die werden sicher nicht sein, wenn das Ding langsam ist. Aber wie gesagt, die Frage ist dann, wie gehen sie mit der Enttäuschung um, wenn das ganze Projekt sehr, sehr schwer anlaufen wird.
Mhm. Dann noch ein Blick in die nähere Zukunft. Wir haben ja jetzt schon wieder Monza vor der Tür, back to back. Was erwartest du da? Das ist ja doch nochmal eine ganz andere Streckencharakteristik als Zandvoort.
Na gut, der Hausfrauentyp ist natürlich McLaren. Die sind überall gut, egal auf welcher Rennstrecke. Auf mancher, also jetzt auf Strecken wie Budapest und Zandvoort, das ist natürlich ihr Terrain, ihre Paradestrecken. In Monza ist es vielleicht der Vorsprung dann nicht ganz so groß, kann vielleicht auch einer im Kampf um die Pole Position den McLaren da dazwischen funken, dann wenn es wieder um die Reifenabnutzung geht im Rennen und es soll ja warm werden, dann wird McLaren wahrscheinlich wieder in einer anderen Liga fahren. Eigentlich müsste Mercedes stark sein, ist ja so ein bisschen ähnlich wie Melbourne, also lange Geraden, viele Schikanen, aber, und jetzt kommt das Aber, Monza hat eben auch die beiden Lesmo-Kurven und Parabolica und die Ascari-Kurven, die relativ schnell sind und auch ein bisschen länger gezogen. Da kann man natürlich wieder den Vorsprung verspielen, den man auf die Geraden und die Schikanen gewinnt. Also es ist nicht ganz so einfach wie Montreal, aber eigentlich rechne ich schon damit, dass Mercedes ein bisschen besser ausschaut. Ferrari muss man jetzt abwarten. Die kommen das erste Mal jetzt auf so einen Typ Rennstrecke mit der neuen Hinterachse und dem Unterboden, der in Österreich kam. Für die wird es jetzt sicher, da ist ein immenser Druck da jetzt, vor allem nach der Nullrunde in Zandvoort, wird es sicher interessant werden.
Ja, ich glaube, damit haben wir alles aus Zandvoort und jetzt auch mit einem kleinen Ausblick nach Monza besprochen. Wir reisen morgen schon wieder nach Monza, morgen früh. Ich freue mich besonders drauf, ist eines meiner Lieblingsrennen, Schmiddi, deins eigentlich auch.
Ja, gell? Absolut, Monza.
Für mich ist es auch das letzte Rennen der Saison, also großes Finale. Und ja, wir sagen danke fürs Zuschauen und dann melden wir beide uns nächste Woche wieder mit einer neuen Folge Formel Schmidt. Danke. Ciao.
Servus.